SWR Aktuell Wirtschaft mit Eva Lambi-Schmidt.
Nach langen Verhandlungen hat sich die Organisation Erdöl exportierender Länder OPEC mit ihren Partnern darauf geeinigt, die Fördermengen zu erhöhen. Ab Januar soll die wegen Corona zuletzt deutlich gekürzte Produktion um 500.000 Barrel pro Tag steigen. Dabei ging es in den letzten Monaten eher darum, die Produktion zu drosseln. Davut Ansari ist Energieexperte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Seit den Tiefständen im Sommer hat der Ölpreis ja wieder zugelegt. Warum erhöhen die Erdölexporteure dann die Fördermenge?
Nun, es gibt seit einigen Monaten bei einigen der Produzenten den Wunsch, die Produktion wieder zu erhöhen, vor allem um die stark gesunkenen Exporterlöse auszugleichen. Viele von diesen Exporteuren sind völlig abhängig in ihren Staatsfinanzen von den Einnahmen aus dem Sektor. Und die sind natürlich mit den Preisen und den Fördermengen zusammen drastisch zurückgegangen. Vor allem sind das Russland und die Vereinigten Arabischen Emirate, die die Förderung gerne wieder anheben wollten, um zumindest etwas von den rückgegangenen Erlösen wieder wegzumachen.
Es gab ja zuletzt einen heftigen Streit unter den Ländern. Einige wollten mehr Öl fördern, um mehr Geld zu verdienen, andere weniger. Wer hat sich da jetzt durchgesetzt?
Das kommt jetzt ganz darauf an, wem Sie da genau folgen. Also den Standardkommentar, den man jetzt häufig liest, das ist der, dass sich letztendlich Russland und die Vereinigten Arabischen Emirate gegenüber Saudi-Arabien, letztere hatten eigentlich längere und stärkere Förderkürzungen bevorzugt, durchgesetzt haben. Das würde ich aber nicht unbedingt genauso unterschreiben. Denn auf der anderen Seite ist es zunächst mal ein großer Gewinn und ein großer Erfolg, gerade auch aus Sicht Saudi-Arabiens, dass man von dem, was bereits schwer war, von der Koordination dieser kleinen OPEC-Gruppe zur Koordination dieser großen OPEC-Plus-Gruppe übergegangen ist. Also wir reden jetzt davon, dass 23 Ölproduzenten sich gemeinsam geeinigt haben. Und das war aus Sicht Saudi-Arabiens erstmal das Wichtigste, das überhaupt zu schaffen. Um wie viel genau gekürzt wird, das ist dann zweitrangig. Und in dem Sinne würde ich es wahrscheinlich als einen sehr gesunden Kompromiss zwischen den Ländern bezeichnen.
Welches Signal geht denn von der Entscheidung aus? Also müssen wir uns im nächsten Jahr auf höhere Ölpreise einstellen?
Ich würde sicher davon ausgehen, dass die Ölpreise nicht mehr dermaßen tief waren, wie wir das vor allem Anfang des Jahres erlebt haben. Allerdings ist immer noch der letztendliche Ölpreis, also die letztendlichen Energiepreise ganz allgemein, stark abhängig von der Entwicklung der Corona-Pandemie. Plus dann danach, das kommt natürlich auch mit Verzögerung dazu, die Entwicklung der Weltwirtschaft. Das heißt also, ich würde immer noch nicht davon ausgehen, dass wir in 2021 dieselben Ölpreise hatten, die wir Ende 2019, Anfang 2020 hatten. Mittlerweile ist die Tendenz allerdings nach oben gehend, vorausgesetzt, dass sich die OPEC-Einigung nicht wieder destabilisiert. Die aktuelle Einigung, die wir vor uns haben, die gilt erstmal nur für den Januar. Was danach passiert, wird nochmal neu verhandelt.
Wenn es teurer wird, müssen wir uns dann wieder auf steigende Heizöl- und Spritpreise einstellen?
Natürlich, die Preise für Benzin und Heizöl sind sehr eng verknüpft mit dem internationalen Preis für Öl. Das heißt also, wenn es dazu kommt, dass die Ölpreise wieder steigen, und zumindest moderat wird das mittlerweile wahrscheinlicher, würde das auch wieder graduell steigende Benzin- und Heizölpreise bedeuten.
Vielen Dank, Davut Ansari, Energieexperte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Vor einem Jahr stoppten US-amerikanische Sanktionsdrohungen den Bau der deutsch-russischen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Morgen sollen nun die Arbeiten fortgesetzt werden, auch wenn der Streit mit den USA darum nicht geklärt ist und mehrere Verfahren laufen. Durch die zweispurige Pipeline soll russisches Gas von Sibirien nach Deutschland und Westeuropa strömen. Die Rohre sind bereits fast fertig verlegt. Es fehlen nur noch 160 von 1230 Kilometern. In der EU gibt es zum Weiterbau sehr unterschiedliche Reaktionen. Martin Reiche berichtet aus Brüssel.
Ein Sieg der Vernunft ist es für Martin Schirdewan, der Co-Fraktionsvorsitzende der Linken im EU-Parlament, findet, dass es höchste Zeit sei, Nord Stream 2 endlich fertigzustellen.
Man hätte das auch politisch nicht erklären können. Es hätte wirtschaftliche Folgeschäden, Umweltfolgeschäden, Arbeitsplätze wären verloren gegangen.
Die Pipeline sei ein rein wirtschaftliches Projekt, meint auch der sozialdemokratische EU-Abgeordnete Norbert Neuser. Und die Energiepolitik sei in Europa immer noch Sache der einzelnen Nationalstaaten.
Deutschland braucht diese Versorgung von jährlich 55 Milliarden Kubikmeter Gas. Wir haben ohnehin in den nächsten Jahren bis 2035 eine Versorgungslücke von geschätzt 120 Milliarden Kubikmeter Gas. Das heißt, Mit Nord Stream 2 wird diese Versorgungslücke etwas kleiner werden.
Und man hätte eine Alternative zum aus dem umstrittenen Fracking-Verfahren gewonnenen Gas, das die USA auf dem europäischen Markt absetzen wollen. Dass Washington dabei auch mit Sanktionen droht, stößt in Brüssel unabhängig der politischen Couleur auf Widerstand. Maximilian Krah sitzt für die AfD im EU-Parlament.
Es ist notwendig, dass wir uns hier gegen die Übergriffigkeit der Vereinigten Staaten wehren, die allen Ernstes entscheiden wollen, von wem wir unser Erdgas beziehen, nur um uns dann ihr teureres und ökologisch schlechteres zu verkaufen.
Allerdings eine Mehrheit in Brüssel, allen voran EU-Kommissionschefin von der Leyen, hält den Bau der Pipeline politisch für falsch. Auch ihr Parteifreund, der CDU-Politiker Michael Gahler und außenpolitische Sprecher der größten Fraktion im EU-Parlament, bedauert, dass nun doch weitergebaut wird.
Die Betriebsgenehmigung gilt aber nur im Rahmen des geltenden europäischen Rechts. Konkret bedeutet das, es muss ein sogenanntes Unbundling, eine Trennung des Betreibers der Gaspipeline und des Eigentümers des Gases vorliegen. Und das ist meines Wissens bisher nicht der Fall.
Zurzeit laufen in der Sache insgesamt 3 juristische Verfahren, bis zu deren Ende die letzten Röhren wahrscheinlich längst verlegt sind. Die Kritiker der Pipeline, zu denen auch der grüne EU-Parlamentarier Reinhard Bütikofer gehört, hoffen trotzdem noch auf das Aus, auch weil das Nord Stream 2-Konsortium bisher keinen Weg gefunden habe, um die US-Sanktionsdrohungen zu umgehen.
Im Übrigen glaube ich nicht, dass die Europäische Union, so wie sich das vielleicht die Regierungschefin in Schwerin wünschen würde, einen großen Konflikt mit der neuen Biden-Administration anfangen wird, wenn die amerikanische Opposition gegen Nord Stream 2 fortsetzt.
Tatsächlich macht auch der künftige US-Präsident aus seiner Kritik an der Pipeline keinen Hehl. Auf der anderen Seite ist aber zumindest fraglich, ob er seine Amtszeit mit neuen Sanktionen gegen europäische Verbündete beginnen möchte. Matthias Reiche, Brüssel.
In Großbritannien fragt man sich, wo 50 Milliarden Pfund abgeblieben sind. Die Notenbank kann das nicht beantworten. Jetzt fordern die Abgeordneten eine Untersuchung. Imke Köhler berichtet aus London.
Fest steht nur, das Geld wird nicht für offizielle Bargeldgeschäfte genutzt. Wo also ist es? Im Ausland? Oder haben es die Briten in der Pandemie unter der Matratze versteckt? Oder wird es in der Schattenwirtschaft für kriminelle Machenschaften genutzt? Die Abgeordneten wollen nun Antworten auf diese Fragen. Schon im September hatte die britische Kontrollinstanz, das National Audit Office, kritisch angemerkt, dass der Verbleib des Geldes unklar sei. Aber die Bank of England hatte es offenbar nicht besonders eilig, der Sache nachzugehen. Nun fordert der zuständige Ausschuss im Unterhaus, dass untersucht wird, wo das Geld steckt. Offenbar geht es insgesamt um rund 3/4 aller britischen Banknoten. Und der Ausschuss hätte gern auch noch eine andere Frage geklärt. Warum die Nachfrage nach Banknoten ständig steigt, wo doch deren Gebrauch abnimmt. Dafür, so heißt es im Ausschussbericht, scheine die Notenbank keine überzeugende Erklärung zu haben. Imke Köhler, London.
Und zur Börse. An den Aktienmärkten ist schon fast vorweihnachtliche Ruhe eingekehrt. Bianca von der Au mit den Einzelheiten aus dem ARD-Börsenstudio Frankfurt.
Nach ungewöhnlich hohen Kursgewinnen im November und leichten Verlusten in den vergangenen beiden Handelstagen trat der DAX heute in der ersten Tageshälfte auf der Stelle. Auch starke Konjunkturdaten für die deutsche Wirtschaft konnten die Kurse nicht nach oben schieben. Dabei haben sich die Auftragsbücher der deutschen Industrie im Oktober den 6. Monat in Folge gefüllt und sind damit dicker als vor Krisenbeginn. Arbeitsmarktdaten aus den USA hingegen fielen schwächer aus als erwartet. Im November wurden in Amerika pandemiebedingt wieder weniger neue Jobs geschaffen. Hinzu kommt ein neues Rekordhoch bei den Infektionszahlen in den USA. Nachdem die Wall Street diese Meldungen einfach abgeschüttelt hat und in Erwartung neuer Hilfspakete sogar Bestmarken erklommen hat, nahm auch der deutsche Aktienindex wieder Fahrt auf und ist mit 13.289 Punkten aus dem Handel gegangen und damit auf Wochensicht fast unverändert geblieben. Bianca von der Au, ARD Börsenstudio, Frankfurt.